Rebonjour, Radio Iria depuis Saint-Imier. Nous allons poursuivre avec un enregistrement que nous avons fait qui s'appelle Anarchism in Turkey en anglais. Bonne écoute.
Kannst du kurz einen kurzen Überblick über die Geschichte des Anarchismus in der Türkei geben, so einen groben Überblick?
Die Geschichte des Anarchismus in der Türkei ist relativ jung. Sie beginnt in den 80er Jahren. Um dies zu verstehen, ist der Kontext sehr wichtig, unter dem sich die anarchistische Bewegung entwickelt hat. Es ist so, dass in der Türkei in den 60er, 70er Jahren eine sehr, sehr starke sozialistische Bewegung gab. Also es gab bewaffneten Kampf, es gab Dutzende, Hunderte von sozialistischen Organisationen. Und man muss sich das vorstellen, dass ja auch die Türkei ein Nachbarland von Russland, also von der damaligen Sowjetunion, ist und war. Und deshalb gab es da auch gewisse Einflüsse. Und die sozialistische Bewegung war an einen so starken Punkt gelangt, dass das Ganze eigentlich in einen Bürgerkrieg mündete. Und der Staat wollte dann verhindern, dass es zu einer sozialistischen Revolution kommt und hat 1980 einen Militärputsch gemacht. In diesem Militärputsch und nach diesem Militärputsch wurden Hunderttausende von Menschen verhaftet, festgenommen, getötet und ganz viele weitere sind geflüchtet aus der Türkei. Und bis zu diesem Zeitpunkt gab es dadurch, dass die sozialistischen Ideen so stark und so präsent waren, gar keinen Raum für anarchistische Ideen. Was unter anderem auch daran lag, dass sämtliche revolutionäre Literatur oder linke Literatur, die in die Türkei gelangte, durch die Komintern zensiert wurde, also durch die Sowjetunion. Das heißt, Literatur, die anarchistische Themen behandelte, die konnte gar nicht in die Türkei gelangen. Das änderte sich dann mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Bewegung. Und es gelangten zunehmend Informationen auch über anarchistische Themen in die Türkei, sodass dann in den 80er Jahren erstmals eine anarchistische Zeitschrift veröffentlicht wurde, unter dem Namen Kara. Kara heißt Schwarz. Diese Zeitschrift betitelte sich nicht offiziell als anarchistisch, aber sie behandelte anarchistische Themen und anarchistische Analysen, ohne dass sie sich selbst dieses Etikett verlieh. Das beeinflusste dann viele Menschen, weil sich viele Menschen in dieser Analyse selber erkannten. Also auch viele Menschen mit einem sozialistischen Hintergrund erkannten darin Probleme, die sie selber in den eigenen Organisationen erlebt hatten. Also Probleme von Herrschaft, von Autorität, von Unterdrückung, die in ihren Organisationen präsent war, die sie vielleicht innerlich abgelehnt hatten, aber nie so richtig äußern konnten. Und das hat dann zu einem Aufschwung der anarchistischen Bewegung, kann man sagen, also zunächst einmal von anarchistischen Ideen geführt. Also das heißt, es ist wichtig zu verstehen, dass damals ganz viele Menschen sich mit anarchistischen Themen beschäftigten, die ursprünglich aus einem sozialistischen Kontext kamen und dies dann ablehnten. Dann konnten diese Ideen Raum entwickeln und in den 90er Jahren gab es eine riesengroße antimilitaristische Bewegung aus anarchistischen Kreisen heraus. Das heißt, viele Menschen verweigerten das Militär. Und man muss wissen, dass das in der Türkei ein sehr bedeutender Akt ist, weil das Militär eine sehr, sehr große Rolle spielt im Staatssystem und unantastbar ist. Das heißt, einer der Grundpfeiler des türkischen Staates ist es, dass das Militär unantastbar ist und dass das Militär mit allen Mitteln den türkischen Staat schützen muss und deshalb auch der Militärputsch durch das Militär. Das heißt, aus anarchistischen Kreisen kamen Militärverweigerungen und dann entwickelten sich die anarchistischen Ideen weiter, mit den Ideen auch Bewegungen, also auch Föderationen, Gruppierungen und Organisierungen über die Ideen hinaus. Und dann gab es um 2010 herum eine erneute Welle, die Aufschwung führte in der anarchistischen Bewegung, nämlich feministische Themen. Also ganz viele Frauen, Gruppierungen, Organisationen, feministische Gruppierungen begannen mit anarchistischen Kreisen zusammenzuarbeiten, sich verstärkt zu vernetzen. Und dann kamen 2013 die Gezi Park-Proteste und auch die waren eigentlich ein Wendepunkt in der anarchistischen Bewegung, weil vieles an der Gezi Park-Bewegung ja sehr dezentral organisiert war. Das heißt, die Menschen gingen auf die Straße, um gegen das Regime zu protestieren. Die Organisationsweise war größtenteils nicht immer sehr dezentral und selbstverwaltet. Und auch das Mittel der direkten Aktion wurde vermehrt genutzt. Und auch das hat dann zu mehr Aufschwung von anarchistischen Ideen und letztlich auch anarchistischen Kämpfen geführt.
Wie hat dann der Bürgerkrieg in Syrien und die Rolle von Rojava, der Kampf um Rojava, die Bewegung nochmal beeinflusst?
Das ist eine schwierige Frage. Sie hat sicherlich die Bewegung beeinflusst. Insofern kann man sagen, dass einzelne anarchistische Menschen und Gruppierungen sich solidarisiert haben mit Rojava, auch selbst dahin gegangen sind, dass Vernetzung stattgefunden hat, auch Unterstützung stattgefunden hat. Und diese Menschen und Gruppierungen wurden sicherlich auch positiv beeinflusst. Also das heißt, die Verhältnisse in Rojava konnten auch die Bewegung oder diese Menschen zum Erstarken bringen, konnten vielleicht gewisse Analysen verfeinern, gewisse Ideen entwickeln, gewisse Bewegungen entwickeln. Und wieder ein anderer Teil der anarchistischen Bewegungen lehnte Rojava wiederum ab, weil sie der Ansicht waren, dass Rojava keine anarchistische Revolution ist und dass es nicht richtig ist, beispielsweise in Anhängerschaft einer autoritären Organisation wie der PKK diese Strukturen zu unterstützen, sondern dass man eher die eigenen Kämpfe fortführen sollte und sich nicht diesem Kampf anschließen sollte.
Du hast schon angedeutet, dass feministische Kämpfe einen größeren Einfluss bekommen haben in der anarchistischen Bewegung. Kannst du ein bisschen mehr erklären, wie das ausgesehen hat? Welche Einflüsse gab es da? Wie hat die feministische oder LGBTQ-Bewegung, welchen Einfluss gibt es da auf die anarchistische Bewegung?
Es ist so, dass es während der Zeit, als sehr starke sozialistische Bewegungen gab, keinen feministischen Kämpfe in dem Sinne, wie es die heute gibt, gab. Und erst nach und nach, auch mit dem Aufkommen von anarchistischen Ideen, haben sich diese vermehrt entwickelt. Natürlich kann man nicht sagen, dass jegliche feministischen Strukturen automatisch anarchistisch waren. Aber was wir erlebt haben, ist, dass auch schon vor 2013, also schon vor den Gezi-Park-Protesten, gab es eine sehr starke Vernetzung zwischen anarchistischen Gruppierungen und Kämpfen und feministischen Kämpfen. Natürlich bezieht sich das nicht auf alle. Das heißt, es gab Strukturen und Gruppierungen oder Einzelpersonen, denen das näher lag und die sich mehr mit diesen Themen befasst und auch vernetzt haben gegenseitig und andere weniger. Und 2013 kam es dann zu einem weiteren Wendepunkt, weil das eben auch mit einer sehr starken zivilen Bewegung einherging, in der auch ganz, ganz viele Strömungen Platz fanden auf der Straße, unter anderem eben auch queere Bewegungen und feministische Kämpfe. Und die wurden erstmals auch öffentlich sehr, sehr stark wahrgenommen und auch als sehr starker und wichtiger Faktor in linken Bewegungen erachtet und respektiert. Und das hat dann dazu geführt, dass viele auch anarchistische Gruppierungen sich vermehrt mit diesen Themen beschäftigt haben, auch vermehrt einen Fokus darauf gelegt haben. Das heißt, es entstanden eine ganze Menge beispielsweise queere anarchistische Gruppierungen oder Vernetzungen mit queeren Gruppierungen, und Themen wie Homophobie, Transphobie wurden vermehrt behandelt.
Jetzt zu einem bisschen ernsteren Thema. Wie reagiert denn der türkische Staat auf die anarchistische Bewegung und wie geht die Bewegung damit um?
Vielleicht muss man in dieser Frage unterscheiden zwischen, wie es jetzt ist und wie es früher war, weil eine ganze Weile lang wurde die anarchistische Bewegung vom Staat eigentlich nicht wirklich als Bedrohung wahrgenommen, weil sie keine bewaffnete Bewegung ist, im Gegensatz zu früheren Kämpfen oder auch beispielsweise zur kurdischen Befreiungsbewegung. Konzentrierte sich die anarchistische Bewegung mehr auf beispielsweise Analysen oder auch Kämpfe auf der Straße, aber nicht den bewaffneten Kampf. Und dadurch wurde die Bewegung auch nicht so ernst genommen vom türkischen Staat und als nicht die größte Bedrohung von allen Bedrohungen gegen den Staat wahrgenommen. Das hat sich 2009 dann gewandelt, weil 2009 gab es ein WEF-Treffen und da gab es eine große Kampagne, sogenannt Diren Istanbul, also Zeig Widerstand Istanbul. Und in dieser Kampagne gab es ganz, ganz viel, was passierte, ganz viele Aktionen aus anarchistischen Kreisen, was dann dazu geführt hat, dass der Staat die anarchistischen Bewegungen vermehrt als Bedrohung wahrgenommen hat und auch als reelle Bedrohung wahrgenommen hat. Und danach kam es verstärkt zur Repression. Das heißt, im aktuellen Kontext gibt es sehr viel Repression gegen anarchistische Kreise. Es werden Lokale geschlossen, Squads wurden geschlossen, Es wird praktisch verunmöglicht, überhaupt auf die Straße zu gehen und beispielsweise eine anarchistische Kundgebung durchzuführen. Anarchistische GefährtInnen werden verhaftet oder bekommen ein Verbot, das Land zu verlassen und müssen jede Woche auf dem Polizeiposten unterschreiben, um zu beglaubigen, dass sie das Land nicht verlassen haben. Ganz viel auch digitale Überwachung, das heißt, in den digitalen Medien findet ganz viel Überwachung statt, wer was kritisiert und über was schreibt, und aufgrund dessen finden dann Festnahmen statt.
Und wie geht die anarchistische Bewegung mit der starken Repression um?
Da gibt es verschiedene Formen. Zum einen war es bis vor ein paar Jahren so, dass, als sich die Repression sehr stark gegen anarchistische Aktionen gerichtet hat, dass AnarchistInnen versucht haben, ihre Aktionen in anderen größeren Bewegungen vorzuführen, die damals eher toleriert wurden. Beispielsweise wurden bis vor einigen Jahren feministische Demonstrationen oder auch LGBTQI-Demonstrationen wie die Pride in gewissem Maße toleriert, und das heißt, es waren Hunderttausende von Menschen auf der Straße, und in diesen konnten auch anarchistische Kreise teilnehmen und auch ihren Ideen Gehör verleihen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Was wir jetzt sehen, ist, dass es einerseits so ist, dass man versucht, kleinere Aktionen zu machen auf spontane Art und Weise. Das heißt, es ist nicht mehr möglich, beispielsweise eine große Demonstration oder Kundgebung durchzuführen. Und was man aber macht, ist, dass man versucht, relativ kurzfristig kleinere Aktionen, die dezentral sind, durchzuführen, die auch so schnell und kurzlebig sind, dass sie nicht in gleich schnellem Maße auch mit Repression beantwortet werden können. Eine andere Möglichkeit, damit umzugehen, ist die Stadtflucht. Viele AnarchistInnen haben sich aus den Städten zurückgezogen, in denen sie ursprünglich organisiert waren, und haben Kollektive gegründet auf dem Land. Manchmal auf dem Land in der Türkei, manchmal auch im Ausland, wie beispielsweise in Georgien. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Kollektive, die selbstverwaltet sind, in denen beispielsweise Landwirtschaft betrieben sind und in denen dann politische Kämpfe weitergeführt werden. Es gab zum Beispiel Kollektive, die dann in dieser Region, in der sie sich befanden, einen sehr großen Kampf gegen den Bau einer geothermischen Zentrale geführt haben, gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung, die dort lebt. Und wieder andere sehen sich gezwungen, das Land zu verlassen, also zu flüchten aus der Türkei aufgrund politischer Verfolgung. Es gibt auch anarchistische Kollektive, die auf dem Land leben, die dann nicht nur lokale Kämpfe fortführen, sondern beispielsweise auch Hilfe in wichtigen Situationen vor Ort leisten. Beispielsweise gibt es immer wieder Situationen von Waldbränden, und in gewissen Gebieten, gerade auch in politisch linken Gebieten oder in kurdischen Gebieten, ist da keine Hilfe vom Staat zu erwarten. Das heißt, AnarchistInnen organisieren dann Hilfe zusammen mit der lokalen Bevölkerung, um diese Waldbrände zu löschen und Hilfe für die Menschen zu leisten, die davon betroffen sind.
Mal abgesehen von der Repression und den Herausforderungen, die so Repression mit sich bringt, welche andere Schwierigkeiten haben denn Anarchistinnen sonst noch in der Türkei?
Schwierigkeiten sind beispielsweise, dass es an ganz grundlegenden Dingen wie Infrastruktur mangelt. Das heißt, es gibt beispielsweise keine Druckerei, in welche man Broschüren drucken könnte, oder Infomaterial, Bücher. Es gibt kein Kulturzentrum, in dem man sich treffen könnte, austauschen könnte, Filme zeigen könnte, gemeinsam Kämpfe entwickeln könnte. Dann gibt es beispielsweise Versuche, ein Gebäude zu besetzen oder ein Kulturzentrum aufzubauen, und da mangelt es an grundlegenden Dingen wie das notwendige Werkzeug dafür, um das Gebäude zu sanieren oder überhaupt bewohnbar zu machen. Es mangelt nicht nur an materiellen Gütern, sondern es mangelt auch an Wissen. Beispielsweise haben wenige Menschen Wissen darüber, wie sie diese Gebäude instand halten können, wie sie Werkzeuge benutzen können. Und das ist auch etwas, was man beispielsweise unterstützen könnte. Also rein das Wissen, solche Dinge aufzubauen. Dann mangelt es natürlich an Geld, ein leidiges Thema, aber das verunmöglicht halt auch vieles, was beispielsweise in der Infrastruktur fehlt. Das heißt, viele Gruppierungen beispielsweise können es sich nicht leisten, ein Lokal zu eröffnen, rein aus finanziellen Gründen. Sie versuchen dann beispielsweise Vereinslokale von Vereinen, die ihnen sympathisch gesinnt sind, zu nutzen. Und auch die Vernetzung ist aus finanziellen Gründen schwierig. Das heißt, wenn es irgendwo eine bestimmte Aktion gibt, dann ist es manchmal aus finanziellen Gründen schwierig, überhaupt dorthin zu gelangen und diese Kämpfe persönlich und auch aktiv mit zu unterstützen. Eine weitere Schwierigkeit sind Eigenheiten in der türkischen Gesellschaft und in der Kultur, die verankert ist, beispielsweise eine sehr starke Homophobie und Transphobie. Und eine weitere Schwierigkeit bezieht sich auf organisierte FaschistInnen und IslamistInnen. Das heißt, es gibt ganz viele Kämpfe, auch mit faschistischen und islamistischen Gruppierungen. Beispielsweise gibt es Universitäten in der Türkei, die seit Jahrzehnten sehr links geprägt sind und die in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark anarchistisch geprägt waren, wo in den letzten Jahren faschistische und islamistische Gruppierungen eingedrungen sind, sich zunehmend aufgebaut haben und jetzt eigentlich die Kontrolle über die Uni übernommen haben. Und mit Kontrolle meine ich wirklich den ganzen Lehrplan und alle Lehrpersonen wurden ausgetauscht. Das heißt, alle Lehrpersonen, die eher links geprägt waren, wurden jetzt ersetzt mit islamistischen oder faschistischen Lehrpersonen. Und da gibt es eine ganze Menge an Kämpfen, also wirklich auch Auseinandersetzungen und wirklich auch Kämpfen mit diesen Gruppierungen. Und daneben muss man leider sagen, gibt es auch Konflikte innerhalb der anarchistischen Bewegung. Das heißt, es gibt auch Konflikte zwischen verschiedenen anarchistischen Gruppierungen. Es gibt auch Spaltungen und auch das ist natürlich nicht förderlich, sondern hemmt dann auch gewisse Kämpfe und Bewegungen.
Und wie kann man auch aus westlichen Ländern die Bewegung in der Türkei unterstützen?
Das Simpelste und Einfachste wahrscheinlich ist die finanzielle Unterstützung, die es ermöglichen würde, auch gewisse Infrastrukturen aufzubauen, beispielsweise gibt es immer wieder Projekte, die gerne ein anarchistisches Lokal oder einen Infoladen aufbauen würden, sich dies aber nicht leisten könnten.